herzlich willkommen zur fünften Folge von meinem Podcast rund um die Steuerberaterprüfung. Ich möchte mich heute wieder mit einem wichtigen Thema beschäftigen, und zwar mit den persönlichen Voraussetzungen, um die Steuerberaterprüfung bzw. die Vorbereitung darauf meistern zu können. Es gibt verschiedene Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, um die Steuerberatervorbereitungszeit wirklich angenehm oder irgendwie erträglich herumzubringen. Ich habe mich an einiges davon nicht gehalten. Darauf gehe ich später noch ein. Das hat bei mir auch definitiv zu psychischen Problemen geführt, die ich vorher definitiv auch teilweise schon hatte. Aber das hat das Ganze schon irgendwie, das alles zugespitzt, und im Endeffekt war ich doch sehr belastet dadurch. Und da gibt es halt so ein paar Regeln, die man vielleicht dann doch einhalten sollte. Ich bin halt ein Mensch, der gern auf Regeln scheißt und dann seinen eigenen Mist produziert und im Endeffekt selbst darunter leidet. So habe ich beschlossen, dass ich doch heiraten könnte in der Vorbereitungszeit. Wir haben zwar keine große Feier gemacht, weil die ist dann ins Wasser gefallen wegen Corona, aber halt schon Teil der Vorbereitungen, und habe mir da eben auch einen Riesenstress gemacht, dadurch, dass ich dachte, dass diese Feier ja stattfindet und die ganze Vorbereitung dazu plus Hochzeitsreise, die dann natürlich auch ins Wasser gefallen ist, aber ja, da hatte man dann auf jeden Fall diese ganzen Stornierungsthemen, die mich dann beschäftigten und so weiter wegen Corona. Dann haben wir auch noch den Hausbau gestartet. Also wir haben jetzt wirklich in der Vorbereitungszeit ein Grundstück gekauft, verschiedene Angebote eingeholt von Hausbaufirmen und so weiter. Und jeder, der schon mal mit dem Hausbau sich beschäftigt hat, weiß, dass es sehr, sehr zeitintensiv ist. Und deswegen empfehle ich jedem, heiratet nicht in der Zeit der Vorbereitung und baut auch kein Haus, bekommt keine Kinder und macht am besten auch sonst nichts, was euch eigentlich komplett braucht. Nicht, weil es nicht irgendwie geht, sondern weil ihr damit einfach nicht glücklich werdet. Und ich denke, man sollte die Zeit der Vorbereitung nicht nachher bereuen, oder es sollte nicht so ein schwarzer, verbrannter Fleck Erde sein, auf den man zurückschaut, wenn man sich daran erinnert, sondern man sollte trotzdem eben glücklich durchs Leben gehen und nicht irgendwie nahe dem Nervenzusammenbruch. Deswegen will ich da auf die persönlichen Voraussetzungen jetzt mal eingehen. Zum einen braucht man eben eine gewisse Stressresistenz. Das heißt, es wird definitiv Stress auf euch zukommen und ihr solltet eben wissen, wie ihr damit umgeht. Dazu gehört, wenn ihr eine Partnerschaft habt, eine stabile Partnerschaft, so dass ein Streit jetzt nicht irgendwie eine Trennung ausartet oder dann die Fetzen fliegen irgendwie 3 Tage oder sowas, sondern eben auch ein Partner, der irgendwie ein bisschen Verständnis dafür aufbringt. Und vielleicht solltet ihr euch auch Strategien überlegen, wie ihr dann eure Stressgefühle und euren Unmut nicht komplett am Partner auslässt, weil das Ganze fördert dann natürlich nicht unbedingt, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr euch weiter auf die Beziehung und auf vor allem auch auf das Lernen fokussieren könnt, sondern die ganze Zeit in dem Streit irgendwie noch emotional drin hängt. War bei mir zum Glück nur am Anfang der Fall. Ich habe mich irgendwann so ein bisschen gefangen und bin dann auch mit allem besser klargekommen. Aber ja, es gab schon eine Zeit, wo ich mich einfach übelst überfordert habe. Klärt frühzeitig die Freistellung. Klärt vor allem auch die Möglichkeit, dass ihr die Kurse besuchen könnt, die ihr machen wollt. Also macht es nicht so, arbeitet 40 Stunden, fährt dann nach der Arbeit zum Kurs, habt dann irgendwie Freitag und den ganzen Samstag Kurs und lernt sonntags. Das machen einige, aber genauso habe ich auch von vielen gehört, dass sie einfach es nie wieder machen würden, auch obwohl sie bestanden haben. Und deswegen, das kann ich niemandem empfehlen. Denkt an eure eigenen Ressourcen. Denkt daran, was euch gut tut, denn ihr seid mehr wert als diese Prüfung. Und das ist etwas, was ich unbedingt in den Fokus stellen will. Das ist nur eine Weiterbildung. Also man hört dann überall, also das Umfeld sagt, ja, du lernst ja so viel, das wird schon. Man selbst weiß aber, nein, es kann gut sein, dass es nichts wird, und Mitstreiter und so weiter stacheln sich nur noch gegenseitig an, wer wie viel mehr lernt und so weiter. Ihr braucht ein gewisses Durchhaltevermögen. Dazu gehört, dass ihr nicht im Sprint startet. Also teilt euch das ordentlich ein. Ihr braucht Pausen. Legt diese Pausen ein. Gönnt euch auch mal einen Kurzurlaub, gönnt euch auch mal einen richtigen Urlaub. Natürlich sollt ihr jetzt nicht eine Woche vor der Prüfung 2 Wochen irgendwie auf die Malediven fliegen oder so und euch den ganzen Tag betrinken oder sowas. Achtet auf genügend Schlaf. Schaut wirklich, wenn ihr euch jetzt einen Lernplan erstellt, was ich jedem raten würde, aber nun breit gesteckten, sodass ihr seht, da ist ein Meilenstein, da ist ein Meilenstein, da ist ein Meilenstein, aber darauf gehe ich in einer anderen Podcast-Folge noch ein, dass ihr auch genügend Schlaf einplant. Also fangt nicht an, euren Plan stur einzuhalten, wenn ihr merkt, ihr geht am Limit, sondern dann ändert den Plan. So ein Plan ist flexibel und ihr braucht ausreichend Schlaf, sonst geht ihr nachher am Krückstock, wenn ihr im letzten Monat vor der Vorbereitungszeit seid. Und man hört ja auch immer wieder die Horror-Stories und so war es wohl im letzten Jahr. Bei mir ist jetzt dieses Mal nichts passiert, groß. Aber letztes Jahr ist es wohl so gewesen, dass sogar jemand umgekippt ist und mit dem Notarzt, der Notarzt kommen musste, einfach weil sie einfach fertig war mit den Nerven. Also während der Prüfung. Und das sollte niemandem passieren und das bringt auch nichts. Ihr solltet schauen, dass ihr finanziell ein bisschen Spielraum habt. Und zwar sage ich dann nicht, gebt das ganze Geld aus für die Klausurenkurse und die Vorbereitungskurse, sondern schaut auch, dass ihr Geld habt, um euch unbezahlt frei zu nehmen. Unbezahlt frei ist im Endeffekt viel mehr wert, als lauter Kurse anzuhäufen. Weil das bringt euch die Zeit und die Kraft auch, dann wirklich euch auf die Prüfung zu fokussieren. Und da sollte man dann nicht irgendwie nicht mehr wissen, wie man die Miete zahlen soll, nur weil man dann quasi sich einen Monat Zeit zum Lernen freinimmt. Da ist es vielleicht auch wichtig, so ein bisschen auf die Arbeitgeberwahl zu achten. Also es gibt da ziemlich unterschiedliche Sachen. Bei den Big Four hat man ja ein riesiges Budget. Ich hatte jetzt zum Beispiel nur 4.500 € Budget. Also es ist jetzt nicht so üppig und ist natürlich auch als Darlehen, was ich jetzt, wenn ich jetzt kündigen würde, dann zum Teil halt wieder zurückbezahlen muss. Aber ich sag mal, 4.500 € Budget ist besser als nichts. Aber ja, das unterscheidet sich halt. Bei mir waren jetzt 10 Tage quasi 10 bezahlte Tage frei, habe ich bekommen für das Steuerberaterexamen. Andere kriegen 30 Tage. Also ich hatte zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch in Stuttgart. Dort hätte ich 30 Tage bezahlt frei bekommen. Und wenn man jetzt einen Job anfängt, achtet man da vielleicht noch nicht so extrem drauf, weil das noch ein bisschen in der Ferne liegt. Aber dann wechselt lieber vorher nochmal. Dann wechselt eure Arbeitsstelle, wenn ihr jetzt irgendwo seid, wo ihr nichts kriegt und wo ihr nicht freinehmen könnt und so weiter und klärt dann auch frühzeitig ab, dass ihr die Prüfung machen wollt, damit das gesichert ist. Und lasst es euch vor allem von eurem Vorgesetzten danach schriftlich geben, dass eure Freistellung euch zugestellt ist. Also, dass ihr die wirklich bekommt. Also, es ist besser, das mit der Personalabteilung zu klären und es schriftlich zu haben, als sich da auf irgendwas zu verlassen. Ich spreche da aus Erfahrung. Also, das hat bei mir im Endeffekt alles geklappt, aber es hat bei mir wirklich, wirklich extrem viel Stress ausgelöst und ich habe mich jeden Tag so gefragt, so Scheiße, was mache ich jetzt? Und ich war oft davor auf der Rückfahrt von der Arbeit, dass ich einfach kurz vorm Heulen war, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie ich das alles handeln soll, wie soll ich mich an meinen Lernplan halten? Gleichzeitig kriege ich meine Freistellung nicht und ja, habe damit halt fest auch kalkuliert und habe dann so komplett zwischen den Stühlen gehangen und das sollte man halt frühzeitig abklären. Ihr solltet auch euer persönliches Umfeld darauf vorbereiten. Also das heißt, wenn ihr jetzt eine Familie habt, irgendwie mit Kindern, klärt wirklich ab die Betreuung, spricht mit eurem Partner über den Haushalt. Das war bei uns auch immer so ein Thema, wobei mich Haushalt machen jetzt schon dann runtergebracht hat. Aber jetzt gerade in der Zeit, wo ihr noch arbeitet und dann lernt, ihr habt keine Zeit für den Haushalt. Entweder ihr habt das Geld oder gönnt es euch und holt euch eine Haushaltshilfe oder der Partner muss halt wirklich da einfach auch mal einspringen in der Zeit und das Ganze kann man ja dann auch nochmal zurückgeben, wenn dann eben diese Prüfungsvorbereitungszeit rum ist. Genauso, was bei uns auch dann teilweise problematisch war oder was halt so ein bisschen Missmut geführt hat, war eben, dass ihr in der Zeit wahrscheinlich keine Zeit habt, groß in Urlaub zu fahren. Also zumindest, wenn ihr nach 2 Jahren direkt in die Steuerberaterprüfung geht, hat man ja oft das Problem, dass man halt nicht so viel Urlaub hat. Deswegen habe ich dann gleich gesagt, ja, ich kann keinen Urlaub nehmen. Und dann war doch ein Kurzurlaub geplant. Und damals habe ich noch gesagt, nein, auf keinen Fall und so, weil ich gedacht habe, ich brauche auf jeden Fall die ganze Zeit zum Lernen. Nein, ihr könnt Kurzurlaube machen, macht es ruhig, plant es ein. Aber schaut auch, dass der Partner Verständnis hat, dass ihr eben eure Urlaubstage zum Lernen größtenteils braucht. Und wenn ihr Kinder habt, größere Kinder, dass die das auch verstehen, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr jetzt kleinere Kinder habt, eine Freundin einspannt, die vielleicht auch mal das Kind irgendwie an einem Abend in der Woche nimmt oder ein Verwandter oder sowas. Also, dass es so ein bisschen unter ist und vielleicht dann, wenn man jetzt zum Beispiel eine Vorbereitung plant, in Präsenz, dass man für die Zeit vielleicht ja ein Sommerferienlager oder sowas für das Kind, wenn das was fürs Kind ist, das muss natürlich auch immer was fürs Kind sein, dass man sowas vielleicht nutzt, damit man halt mal auch so ein bisschen Freiraum hat und nicht alles auf den Partner abwälzt, der dann halt auch noch arbeiten muss. Es kommt natürlich auch immer auf die persönliche Situation an. Aber klärt sowas wirklich ab, sprecht es ernsthaft an und lasst es nicht alles auf sich zukommen, weil im Endeffekt werdet ihr dann keinen Nerv dafür haben und es wird euch alles unglaublich ja, stressen und ihr werdet unglaublich davon profitieren, wenn ihr das schon mal geklärt habt im Vorhinein. Dann, was für mich auch immer ein Thema war, und ich mich da erst ein bisschen falsch orientiert hatte, ich habe gedacht, ja, ich richte meinen Schreibtisch ein. Im Endeffekt war das für mich so eine Sache von, ich sitze in einem Zimmer alleine, habe niemanden um mich und lerne mein Zeug. Das war für mich nichts. Ich hatte da zwar einen Schreibtischstuhl, meine Unterlagen und so weiter. Für mich persönlich war es einfach nichts. Ich bin dann nach ein paar Monaten an den Esstisch gezogen und habe dann da gelernt, einfach weil ich nicht allein sein wollte. Also ich war dann schon in der Freistellung zum Beispiel den ganzen Tag allein, habe alleine gelernt und so weiter. Und wenn ich dann am Abend oder am Wochenende gelernt habe, dann wollte ich einfach auch bei meinem Partner sein und wollte nicht komplett alleine sein. Und jetzt zum Beispiel mit meinen Katzen ist es auch so, dass ich die halt rein und rauslassen muss. Und es war halt da in dem Zimmer dann halt auch total unpraktisch. Und deswegen bin ich dann ganz schnell an den Esstisch gezogen. Und da bietet sich es halt auch an, wenn man irgendwie ein bisschen Struktur drin hat. Zum Beispiel, indem man so Stehregister hat oder Mappen oder sowas. Oder Boxen, wo man dann seine Sachen spontan auch verstauen kann. Oder auch halt mal mitnehmen kann. Also zum Beispiel habe ich oft so eine Box mit Karteikarten dann mit aufs Sofa genommen. Oder hatte halt Boxen. Ich hätte es noch können besser machen, aber ich hatte dann irgendwann Boxen, wo ich dann meine ganzen Sachen drin verstaut habe. Und dann standen einfach neben am Esstisch einfach nur zwei Boxen. Und so konnte man den Esstisch dann auch als Esstisch benutzen. Und gleichzeitig hatte ich ganz, ganz schnell meine Lernsachen parat. Das fand ich auch eigentlich ziemlich praktisch, weil man so das Ganze so ein bisschen miteinander verbinden konnte. Und das hat mir dann auch ein bisschen was gebracht. Dann war es für mich wichtig, bezüglich Arbeitsplatz, dass ich einen Drucker habe, weil ich habe mir doch viel im Internet ausgedruckt. Also klar, man hat die ganzen Skripte und so weiter, aber wenn ich dann irgendein Schaubild gefunden habe, was mir halt zugesagt hat, dann war ich froh, wenn ich das einfach zu Hause drucken kann, nicht irgendwie noch ins Büro muss oder in die Bibliothek oder in einen Copyshop. Also das waren auf jeden Fall so Dinge, die für mich ziemlich relevant waren. Was dann noch für mich dazugehört hat und da habe ich ein paar verschiedene Favoriten. Ich weiß gar nicht so genau. Also es geht irgendwann geht es euch darum, was ihr für einen Stift habt, mit was ihr schreibt. Weil ihr schreibt Klausuren über Klausuren, euch wird die Hand wehtun und ihr werdet nach einem Stift suchen, bei dem es nicht so ist. Ich habe einen Schneider Slider Rave XB. Der schreibt sehr gut. Ich wollte den zuerst benutzen. Bin aber dann dazu gekommen, dass ich den doch nicht benutze. Weil, wenn ich schneller schreibe, halte ich den Stift relativ schief und dann hat er nicht mehr so gut geschrieben. Also das muss man dann wirklich sich rantesten. Also überlegt euch, dass ihr vielleicht so eine kleine Auswahl an. Die müssen nicht teuer sein, die waren alle nicht teuer, meine Stifte. Es kann auch ein Werbekuli sein, aber ihr solltet dann das Modell nachbestellen, weil ihr braucht sehr viele davon. Und genau, ich habe dann im Endeffekt so Uniball, Fineliner sind es nicht, so auch so Kugelroller quasi genommen von Uniball und die haben eigentlich wunderbar funktioniert. Also mit denen habe ich dann nachher auch die Prüfung geschrieben. Wichtig ist, dass man halt nicht mit Rot oder Radierbar oder sowas schreibt, sondern halt wirklich so einen Kugelschreiber oder sowas benutzt. Das war eigentlich mir dann noch ziemlich wichtig. Und ansonsten Taschenrechner sollte halt parat sein. Ich habe da so einen, der halt auch Brüche anzeigen kann, auch aus dem Studium, weil der mir ganz gut gepasst hat soweit. Und halt einen Laptop habe ich, damit ich den halt so auf den Tisch stellen kann. Aber wenn man jetzt einen Desktop-PC hat, stört es ja auch nicht, wenn man auf dem Schreibtisch genug Platz hat. Aber mir war es ganz lieb, so konnte ich einen Laptop auf den Esstisch auch mal stellen, um was nachzuschauen oder mich halt aufs Sofa legen. Und halt irgendwie noch ein Video schauen, übersteuern und das dann halt alles so ein bisschen in den Alltag integrieren, weil wenn man den ganzen Tag nur auf dem Hintern sitzt, dann tut einem einfach auch alles nur noch weh. Ja, das war's so auch schon zu den persönlichen Voraussetzungen, die gegeben sein sollten. Also ich sag's nochmal, eine gewisse Stressresistenz, eine gewisse Organisation, sprecht mit eurem persönlichen Umfeld, klärt das alles, klärt alles mit dem Arbeitgeber bezüglich Freistellung und so weiter oder auch Stundenreduzierung, was einige gemacht haben. Das hilft natürlich auch. Zum einen kann man dann vorher Überstunden aufbauen, zum anderen hat man, wenn man an der Prüfungsvorbereitung ist, hat man auch mal dann die Möglichkeit, zum Beispiel einen Tag in der Woche freizunehmen. Das habe ich auch zeitweise gemacht, allerdings habe ich dafür meinen Urlaub benutzt. Schaut, dass genug Geld in der Hinterhand ist, dass man auch mal einen Monat sich freinehmen kann. Also einfach unbezahlten Urlaub nehmen kann. Und da müsst ihr natürlich gucken, dass der Arbeitgeber mitspielt. Und richtet euch einen Arbeitsplatz ein, aber überlegt vorher, wo ihr den Arbeitsplatz wirklich haben wollt. Der Arbeitsplatz muss kein klassischer Arbeitsplatz sein. Ihr könnt auch zwei oder drei Arbeitsplätze haben. Und ich würde immer empfehlen, schaut nach einem ordentlichen Stift und richtet euch vielleicht auch so eine Art mobilen Arbeitsplatz her, weil die Vorbereitung ist ja dann über den Sommer. Ich habe viel Zeit auf der Terrasse verbracht oder ich habe auch viel Zeit im Park verbracht. Einfach weil man so ein bisschen Urlaubsfeeling, so ein bisschen Sommerfeeling hat, ohne dass man jetzt Zeit verliert. Und vor allem gönnt euch auch Pausen. Pausen sind wichtig. So viel erstmal dazu und ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen weitergeholfen. Mir tat es auf jeden Fall gut, ein bisschen was von der Seele zu reden. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann und einen schönen Tag. Tschüss.